Gut, dann fangen wir an. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Der Buddha hat öfter gesagt in den Suttas, from the night when a Tathagata or the Tathagata awakened to unsurpassed full enlightenment until the night when he passes away into the Nibbana element with no residue left, whatever he speaks, utters, and explains, all that is just so and not otherwise. Therefore, he is called the Tathagata. Also das wird auch oft der Löwen, das Löwengebrüll, der Löwenruf des Tathagata genannt, dass der Buddha erst angefangen hat zu lehren, nachdem er für sich selbst durch direktes Wissen die Welt mit ihren Erscheinungen vollkommen verstanden, verwirklicht hat. Und er hat gesagt, es ist sehr, sehr selten, dass ein Tathagata, ein voll erleuchteter Buddha in dieser Welt erscheint. Und es erscheinen nie zwei Buddhas zur gleichen Zeit. Das ist unmöglich. Und alles, was durch seinen Dhamma, den er lehrt, an Nachfolger folgenden Erleuchtungen bei seinen Schülern steht, ist verwurzelt in diesem Dhamma, den er wiederentdeckt hat. Und deswegen konstituiert sich der Buddhismus durch die ganz, ganz seltene Wiederentdeckung der Wirklichkeit und des Wegs zur Befreiung eines hochentwickelten Wesens vor dieser Entdeckung, ein Bodhisattva genannt wird, oder Bodhisatta im Pali. Und alles, was im Buddhismus recht gelehrt ist, muss Wurzeln in dieser Entdeckung, die auch wahr ist, wenn sie nicht ein Buddha gesagt hätte, die wahr ist, weil sie der Wirklichkeit entspricht, aber die nicht entdeckt wird von Menschen, die nicht diese hohe vorbereitende Zeit und Entwicklung und diesen Durchbruch hatten, wie ein aus sich heraus selbst erleuchteter Buddha in einer Zeit, in der der Dhamma nicht gehört, nicht gelehrt und nicht durchschaut wurde. Und diese Zeit dauert dann sehr lange an, und wenn das völlig ausgestorben ist, dann irgendwann erscheint wieder ein Buddha in irgendeiner zukünftigen Zeit, der das dann wiederentdeckt. Und vor dem Buddha gab es in unserem Zeitalter, in unserem Universum heißt es, nach Kenntnis des historischen Buddha Gotamas noch vier weitere Buddhas und in denen der vorliegenden Zeit noch unzählige, aber in einer Zeit geboren zu werden, in der ein voll erleuchteter Buddha gelehrt hat, ist ein ganz kostbares Geschenk. Und wie ich eben gesagt habe, der Buddha, der Buddhismus ist verwurzelt in der Weitergabe dieses hohen Dhammas und ist deswegen nicht eine Selbsterkenntnis eines Schülers, sondern eines selbst für sich nachvollziehenden Erlebens, das den Anstoß hatte durch die Lehre eines Buddha. Und das beansprucht auch der Buddhismus in allen Schulen. Das nennt man die ungebrochene Übertragungslinie vom Buddha auf die heutigen Schulen. Also im Buddhismus ist eine buddhistische Schule nur dann buddhistisch, im buddhistischen Sinne. Das Wort Buddhismus ist ja ein westliches Wort, aber ist sozusagen authentisch, wenn sie verwurzelt ist in dem Dhamma, den der Buddha gelehrt hat, weil niemand ihn für sich selber entdeckt hat. Wir leben in keiner Zeit, in der multiple Buddhas gibt es nicht. Und heute möchte ich deshalb über die Grundlagen von unserer Praxis sprechen, die wir hier so Tanta nennen. Und der heutige Talk würde ein bisschen apologetisch werden, aber also es ist in Anlehnung eigentlich oder eine Weiterführung oder Vertiefung dessen, was Shaila gestern vorbereitet hatte für einen Buddha-Talk. Und es ist eine gute Gelegenheit für mich in der Übergangsphase zum nächsten Abschnitt und auch weil jetzt so ein bisschen Ferienzeit ist, diesen Talk dazwischen zu stellen. Also unser Selbstverständnis und unsere Grundlage, warum wir praktizieren, warum wir Pali Suttanta praktizieren. Der Buddha hat durch ganz viele Stellen, an ganz vielen Stellen hat er sozusagen diese Richtung vorgegeben. Er hat zum Beispiel den Leuten gesagt, die, also seinen Schülern gesagt, die gesagt haben, weil du gestorben bist, dann werden viele Lehren da sein. Er hat gesagt, dass ja, das ist so. Wenn ich gegangen bin, dann werden die Leute mehr auf das hören, was Schüler von mir sagen und nicht mehr auf meine Worte. Und das ist falsch. Das ist so die übliche Entwicklung in Bewegung, dass die Worte des Gründers dann eher verloren gehen und die Worte von nachfolgenden Schülern dieses Gründers lieber gehört werden. Und so pflanzt sich das fort. Das ist auch bis heute so, dass man im Buddhismus sehr gerne so den neuesten Trend hört und was moderne Lehrer dazu zu sagen haben, aber nicht mehr so gerne oder nicht so leicht mehr zu diesen ursprünglichen Lehren geht. Und der Buddha hat das als Warnung gesagt, dass nach ihm Leute sozusagen den Dhamma anders weitertragen und das wird beliebter werden. Bis dahin gehen das Ganze über Lehren von ihm, wie zum Beispiel die Suttas, die tiefen, verborgenen Suttas über Leerheit. Er wird sagen, es wird eine Zeit kommen, in der diese Suttas nicht mehr rezitiert, nicht mehr gelernt und nicht mehr reflektiert werden und dass man eher die leichten, einfachen Sachen hören will und die werden verloren gehen. Und die sind auch tatsächlich verloren gegangen. Also das findet sich im Sanyutta Nikaya, da findet sich diese Sutta, wo der Buddha sagt, die werden verloren gehen. Und dann haben natürlich Gelehrte gesucht, welche Suttas sind denn das, die verloren gegangen sind? Und man hat dann versucht zu sagen, ja, dies ist ja über Leerheit, das könnte es sein und dies und das. Aber die sind nicht lang und auch nicht tief über Leerheit. Die Leerheitssuttas sind überwiegend tatsächlich verloren gegangen. Und die sind dann nochmal in wahrscheinlich überarbeiteter Form später aufgetaucht, das sogenannte Prajnaparamita-Suttas. Und das waren oft nur kleine Gedanken, die dann richtig groß weitergeführt wurden. Und die Bücher sind extrem lang geworden. Ich habe davon auch einige studiert. 25.000 Verse, gibt es eins mit 8.000 Versen, das war das erste. Dann 18, dann 25.000, dann 50.000, dann 100.000 Verse. Unbandig big und dann kam wieder eine Zeit, wo die eher wieder zusammengefasst wurden und dann wieder expandiert. Die gehen aber nicht direkt auf den Buddha Shakyamuni zurück, auf den Buddha Gautama, sondern sind spätere Abfassungen, die wahrscheinlich aus Inspiration geschrieben wurden, die aber tatsächlich das Thema Leerheit sehr tief behandeln und auch viele richtige Aspekte beinhalten, aber spätere Abfassungen sind. Und der Buddha hat dem Sangha noch weitere Maßstäbe gegeben, hat zum Beispiel gesagt, wenn ihr hören werdet, das habe ich vom Erhabenen gehört und das hat der Erhabene gesagt oder dies sagt mein Lehrer und dies sagt mein Lehrer, dann solltet ihr das nicht beurteilen, sondern hören und dann womit vergleichen? Weißt du das? Mit dem Suttas, ja. Und das konnte er nur sagen, also den Suttas, dem gehörten und rezitierten aus der Zeit des Buddhas, weil von Anfang an seine Lehrreden direkt memoriert und oft in stereotypischen Rezitationsweisen also weitergegeben und festgehalten wurden und überprüft wurden, hat es so gesagt. Die haben sich oft getroffen, die Mönche, und haben genau überprüft, habe ich das richtig in Erinnerung, habe ich das richtig in Erinnerung, haben das sofort rezitiert und das war ihre Praxis. Also die buddhistische Bewegung war von Anfang an eine Rezitationsbewegung, ähnlich wie wir chanten, so haben die ganze Bücher gelernt zu chanten und sind dann darin auch Banakas hießen, die Reciter. Die haben darin sich spezialisiert und dann haben sie praktisch untereinander sich besucht und von anderen Banakas ganze Bücher gelernt und wenn das verloren gegangen ist, wieder wohin gegangen und oft junge Leute, junge Mönche dahin geschickt haben gesagt, wir haben die Übertragung des Patimokkha nicht mehr vollständig, geh mal zum anderen Kloster, und dann ist er da ein paar Monate geblieben, hat den ganzen Tag das aufsagen müssen nach jemandem, der diese Übertragung hatte, ist dann zurückgegangen und konnte dann diese Übertragung dort wieder fortsetzen. Eins der ältesten Suttas ist das Patimokkha zum Beispiel, das, was bis heute noch auswendig gelernt übertragen werden muss im Sangha. Ich war selber mal Mönch, deswegen weiß ich das. Das ist das Patimokkha-Sutta, sind für die Männer die 227 Regeln, für die Frauen 331. Die müssen auswendig jedes Mal vorgetragen werden, obwohl man die studiert hat, gelesen hat, den Text hat, aber die werden immer noch in der richtigen Betonung ganz streng gelernt und werden immer mündlich vorgetragen. Das ist das Minimum, was ein Mönch auswendig können muss, wenn er selbstständig losgeht. Und wo das ausgestorben ist, ist der Sangha eigentlich in seiner Korrektheit ausgestorben. Das heißt Patimokkha Suttang, das ist ein Sutta. Und die Auslegung dazu heißt Sutta Vibhanga, das ist der erste Teil vom Vinaya, die Erklärung dazu. Und der Buddha hat das eingesetzt von Anfang an. Seine allerersten Schüler haben sich das gemerkt, was er gesagt hat. Er hat das auch oft wiederholt. Und daher haben wir die allererste Lehrrede des Buddhas auch schon in rezitierter Form. Bestimmt mit Stereotypen, Mustern, damit man das rezitieren kann, aber sehr, sehr präzise. Und das war auch nicht unüblich oder eine Besonderheit, sondern in Indien der damaligen Zeit, die wird auch eine Sutta oder Sanskrit Sutra-Zeit genannt, haben Inder schon schreiben können und es gab auch schriftliche Notizen und Edikte und so weiter in der Zeit des Buddhas. Schreiben war wurde schon geschrieben, aber man hielt es für unmöglich, wichtige Dinge weiterzugeben in Schriftform, weil sie ja veränderbar sind, verloren gehen können, aber in rezitierter Form mit der richtigen Formulierung, Betonung und auch mit der richtigen Bedeutung. Deswegen hat der Buddha oft gesagt, man muss den Dhamma lernen in der richtigen Formulierung und in der richtigen Bedeutung, Atta. Atta, daraus wurde dann später Kommentar, weil das auch wirklich beim Übertragen praktisch, wenn ich jemanden die richtige Betonung beigebracht, dann wurde einem erklärt, was bestimmte Dinge bedeuten, sodass man auch die Bedeutung der Worte und die Bedeutung dieser Lehre richtig versteht. In Erklärungen wurden die ersten Kommentare. Weiter hat der Buddha für sich beansprucht, dass er alles, was durch die Augen, durch die Nase, durch die Ohren, durch das Denken an Phänomenen in uns sich manifestiert, verstanden hat. Er wusste nicht, was im Jahre 2010 im Internet oder im Jahre 1995 im Brockhaus stehen wird. Diese Omnipotenz hat er nicht beansprucht. Hat auch nicht beansprucht, dass man in einem Moment alles Wissen in sich vereinen kann. Er hat nicht gesagt, dass er alles weiß. Er hat gesagt, dass er alle Phänomene, die es gibt, die man durch die Sinne wahrnehmen kann, in ihrem Wesen durchschaut hat. Und deswegen hat er beansprucht, dass er die Wirklichkeit als solche durchschaut hat. Darin besteht, dass die Allwissenheit eines Buddhas besteht nicht im Wissen aller existierenden Informationen natürlich. Aber darüber hinaus hat er auch durch sein hohes Wissen, durch seine hohe Verwirklichung alle Stufen alle Existenzformen, die es gibt, aller Wesen, in anderen Existenzen, als im Götterbereich, im Höllenbereich, die hat er alle erinnert in seiner, all seine Vorleben, und die hat er auch besuchen können. Mental konnte er in all diese Bereiche gehen. Er hat sich mit all diesen Wesen unterhalten und sie belehrt. Außer in den niederen Bereichen. Ein Buddha kann nicht in die niederen, verwirrten Bereiche gehen. Und es gibt einen Bereich, in den hat er gesagt, da ist er nie wieder geboren worden. Das ist der Bereich des Anagamin, des Niewiederkehrers. Das ist ein Bereich, aus dem er nie wiederkommt. Aber der Buddha ist ja wiedergekommen. Er war nie in dem Bereich des Niewiederkehrers. Aber er hat als Buddha, Niewiederkehrer, in diesem Bereich kontaktiert, mental, also besucht und sie weiter geschult. Also der Buddha hat das, die Existenzform durchschaut und beansprucht, dieses Wissen zu haben. Und deswegen ist unsere Praxis für bis zur Verwirklichung ist durch diesen Buddha auf den Weg gekommen. Und von daher sind für uns die buddhistischen Übertragungen enorm wichtig. Und deswegen haben wir auch eine ganz starke Pflege alter Übertragungen, heute in Texten, früher in rezitierter Form. Wir haben als Buddhisten Riesenbibliotheken. Und diese Riesenbibliotheken sind für uns nicht Bibeln, also Eingebungen Gottes, sondern die sind Bibliotheken, mehr nicht. Aber innerhalb dieser Bibliotheken gibt es eben Dinge, die wir Suttas nennen oder Sutra, die beinhalten, was im Pali Buddha Vachana heißt, das direkte Wort des Buddhas, so wie es in der ersten und Folgegeneration verstanden und übertragen wurde. Und das sind diese Suttas. Und diese Suttas sind sozusagen der Kern der buddhistischen Lehre, auf dem alles beruht. Und der Buddha hat auch viele Sachen dazu gesagt, also hat gesagt, wenn man den Dhamma sieht, sieht man ihn, und wenn man ihn sieht, sieht man den Dhamma, und solche Dinge. Hat gesagt, was falsch wäre, wie er würde falsch repräsentiert werden, wenn man Dinge sagen würde, die er nicht gesagt hat, als hätte er sie gesagt, oder als wenn man Dinge sagen würde, dass er sie nicht gesagt hätte und er hat sie gesagt, dann würde man ihn missrepräsentieren, wenn man seine Lehre sozusagen falsch wiedergibt. Und er hat auch gesagt, dass wenn man etwas, das er in Kürze gesagt hat, als etwas, das ausgelegt, ausgeschmückt und detailliert gelehrt wurde, weitergeben würde, und umgekehrt, wenn man sagen würde, der Buddha hat hier nur in Kürze gesprochen, ohne, das muss weiter ausgelegt werden, wenn er es aber in diesem Sutta ausgelegt hat. Also er hat sogar unterschieden, ob man etwas noch weiter auslegen kann oder ob das schon ausgelegt genug ist. Also ob man da sozusagen dann noch eine andere Bedeutung drin finden kann oder ob die nicht mehr zu finden ist. Und er hat gesagt, dass wenn jemand etwas dazu tut oder davon tut, er den Dhamma missrepräsentiert. Und in der ersten Generation, das kann man das selber schon lesen, haben die ersten Arahants, die haben immer, wenn sie eine Belehrung gegeben haben, ne, und wurden dafür gelobt, haben gesagt, das ist nicht meine Lehre. Das wurzelt alles, was wir sagen, wurzelt in dem, was der Erhabene gesagt hat. Ja, und die haben meist wortwörtlich wiederholt, was der Buddha gesagt hat, oder so, wie sie es selber verwirklicht haben. Besonders Kacayana oder Sariputta konnten den Buddha sozusagen, konnten die Lehre des Buddhas noch von anderen Seiten her beleuchten. Aber immer hatten sie diesen Stempel, dass der Buddha zu seinen Lebzeiten noch gesagt hat, genau so und nicht anders hätte ich es auch gesagt, das ist richtig. So, unsere Belehrungen müssen im Buddha wurzeln, sonst sind sie nicht authentisch. Und wir leben aber nun in einer Zeit, wo einerseits die Lehre des Buddhas wie noch nie allen zugänglich geworden ist, aber andererseits haben wir auch den Nachteil, dass auf dem Markt, wenn man so will, sehr viele Dinge als Angebot da sind, buddhistisch zu sein oder buddhistische Lehre oder vergleichender Text, die nicht hilfreich sind. Und dazu meine ich vor allen Dingen die späteren Schriften des Abhidhamma, die vielfältig auf dem Markt sind von vielen, vielen Schulen. Theravada ist nur einer davon. Dann gibt es Unmengen Sanskrit-Texte, die sehr, die Tofan-Funde zum Beispiel, wo man sehr viel alte, verschollen geglaubte Schriften von vielen Schulen gefunden hat. Dann gibt es den ganzen chinesischen Kanon. Der chinesische Kanon oder der tibetische Kanon ist neben dem Theravada-Kanon, sind das die einzigen Sammlungen, die im Kompletten bestehen. Und das sind Sammlungen, die sind Secondhand sozusagen. Das sind in der Spätzeit des Buddhismus. Der chinesische Kanon besteht aus Sammlungen aller Schulen. Alles, was noch irgendwie erreichbar war von drei Pilgern, die jeweils nach Indien gegangen sind. Die haben einfach alles mitgenommen, was sie kriegen konnten. Am meisten Huanzang. Huanzang hat zwischen 400 und 600, hat er irgendwo in der Zeit Reisen gemacht, um Texte zu sammeln, und hat ganze Text, also Wagenladungen, beladene Elefanten und Schiffsladungen nach China zurückgebracht und dann den Rest seines Lebens mit einer Firma, die der Kaiser bezahlt hat, mit einer Übersetzerfirma sozusagen, also mit vielen Übersetzern, denen er erst Sanskrit beigebracht hat, Texte aus allen Schulen übersetzt. Und dabei sind zum Beispiel auch die Agamas, also die man das Pendant zu den Theravada-Pali-Texten für die Suttas sind auch dabei. Die wurden von seiner Firma sozusagen übersetzt. Und der hat gar nicht übersetzt im Kenntnis und Übertragung von diesen Texten, sondern es war einfach nur eine wissenschaftliche Übersetzungsarbeit, so gut es ging. Und die werden aber heute oft zurückübersetzt und verglichen mit Pali-Überlieferungen und gelten in der Wissenschaft als ebenbürtige Quellentexte. Und da ich selber mal diese Studien betrieben habe, finde ich das auch absolut notwendig und legitim, dass der frühe Buddhismus, Early Buddhism, dass diese Texte nebeneinander verglichen und erforscht werden. Aber was nicht gemacht wird, die werden nicht genügend bewertet, sondern stehen oft für Laien so nebeneinander. Besonders in letzter Zeit gibt es auch Theravada-Mönche, die dann Wissenschaftler werden und Chinesisch lernen und die dann manchmal sagen, oh schaut mal, jetzt gibt es von dem Satipatthana aber hier 11 Versionen oder 5 oder 3 und was ist denn jetzt irgendwie ursprünglicher, und dann wird das so verglichen und die beanspruchen für sich nach der historisch-kritischen Methode das zu machen. Wenn man aber ihnen länger zuhört, und ich tue das seit vielen Jahren, dann stellt man fest, dass das nicht historisch kritisch ist, sondern dass es eigentlich sehr selektiv ist. Also man sagt, das scheint uns logischer und das ist nach meinem Gefühl älter. Und ich habe den Eindruck, dass, und das ist doch sehr individuell. Und das ist aber eine ganze Bewegung, die neben den Mahayana-Schriften, da ist es nur nicht so ein großes Problem, weil die Mahayana-geprägten Schulen, die haben ihre eigene Übertragung, die nehmen aus dem chinesischen oder tibetischen Übertragung, die haben ihre speziellen Lieblingssuttas sozusagen und sagen, das danach praktizieren wir, und das ist eigentlich überschaubar, weil sie sagen, also das ist unsere Übertragung und das ist sehr klar zu fassen. Zum Beispiel gibt es Schulen wie die Sogarakai, die irgendwo aus einem Teil des Lotus-Suttas heraus ihre Praxis begründen, und da ist es einfach ein Text aus einer Linie, aus einer Zeit, aus einer Übersetzung irgendwoher, und wenn man nachforscht, gibt es auch noch andere, aber die bleiben bei dieser einen Sache, ne? Und da weiß man, dass es nicht Theravada, das wird auch, beeinflusst uns auch nicht so sehr, weil wir die späteren Schriften sowieso nicht studieren. Ich habe die zwar größtenteils studiert und gelesen, die sind später abgefasst, da weiß auch die Wissenschaft, dass die nicht auf die Frühzeit des Buddhismus zurückgehen. Aber was in letzter Zeit spannend geworden ist, sind die Sanskrit-Funde von anderen Schulen, Fragmente oft, die zum Beispiel das Mahaparinibbana, also da gibt es fast von jeder Schule eine Version, und die Agamas eben, das ist sozusagen das Pendant zu den Pali-Suttas. Und die sind aus verschiedenen Quellen und sie sind auch übersetzt von jemandem, der sie nicht sozusagen nicht zu dieser Schulrichtung gehört oder beziehungsweise seinen Helfern. Und die werden aber gleichwertig sozusagen als Vergleich genommen. Und ich sehe darin eine Form des Rückgangs in der Erkenntnis, weil etwas, was sozusagen als Geschenk seit 200 Jahren da ist, dass diese Texte auch Laien zugänglich sind, dass wir nicht mehr abhängig sind von dem Geheimwissen einer Gruppe, Das verändert sich jetzt wieder in die andere Richtung. Wir werden zunehmend abhängig von Geheimwissen, weil man muss einmal sehr, sehr viele chinesische Dialekte, indische Dialekte lesen und studieren können, um das überhaupt verifizieren zu können. Und weil so ein wahnsinniger Wissensvorsprung bei bestimmten Lehrern da ist, weiß man gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und deswegen möchte ich heute mal neben dem, was der Buddha selber gesagt hat, euch einen Einblick geben oder euch apologetisch 7 Gründe nennen, warum die Pali-Suttas die Grundlage unserer Praxis sind. Und das habe ich vorbereitet. Und dazu erstmal die sogenannte historisch-kritische Arbeit ist entstanden unter Theologen, besonders in der Frankfurter Schule, überwiegend in Deutschland, und geht zurück auf eine philosophische Richtung, die schon Immanuel Kant begründet hat, dass man sagt, dass er nämlich gesagt hat, nichts darf dogmatisch vorgegeben sein. Wenn man was anschaut, muss es irgendwie überprüfbar sein, es muss verifizierbar sein, es darf nicht von überlieferter, dogmatischer Vorbestimmung festgelegt sein, seiner Bedeutung. Das geht noch auf Kant zurück. Aber besonders in der Frankfurter Schule, um Rudolf, also um Bultmann und Theissen und viele andere, ist eine textkritische Schule entstanden, die eine Art Emanzipation des Christentums bewirkt hat, dass man nämlich nicht mehr biblizistisch oder fundamentalistisch die Bibel auslegen kann oder dogmatisch vorgegeben, sondern dass man gesagt hat, man muss an diese Texte, muss das Recht haben, an diese Texte ranzugehen, historisch, kritisch und die so untersuchen, um sie in ihrer Bedeutung wieder lebendig werden zu lassen. Nicht um sie zu entkräften, sondern um sie recht zu bewerten. Und das hat im Christentum eine enorme Befreiung geschaffen, weil Leute dadurch von vielen begleitenden Vorverständnis befreit wurden und gelernt haben, diese Jesus-Worte zum Beispiel so zu lesen, wie sie gemeint waren oder wie sie geschrieben stehen. Das ist zwar nicht so schön für die Kirche, aber weil sich dann ein bestimmtes Verständnis über Jesus revidieren musste. Wir nennen das die historische Jesusforschung zum Beispiel. Dass Jesus zum Beispiel in einem Evangelium 3 Stunden am Kreuz war, in einem anderen 9, in einem anderen 6, dann darf man historisch kritisch sagen, also die Überlieferung, wie lange da war, ist nicht so gesichert, dass die ältesten Evangelien überhaupt gar keine Auferstehung kennen und so weiter. Das wurde natürlich dann dadurch entdeckt. Ich habe selber das mal als Disziplin gelernt. Ich habe selber auch eine Textexegese verfasst nach allen Regeln der historisch-kritischen Methode und deswegen möchte ich euch davon was weitergeben. Und zwar nur bezogen auf unsere Anliegen, nämlich warum wir Pali Suttanta praktizieren. Erstmal erkläre ich das Wort Suttanta. Suttanta ist nicht eine Erfindung von mir, sondern jedes Sutta heißt Suttanta. Ja? Jedes Sutta heißt eigentlich Suttanta. In diesem Suttanta und der Suttanta und das Suttanta. Das ist, jedes Sutta heißt Suttanta. Und das Wort, wir sagen oft nur Sutta, weil das ist auch eigentlich nur ein Sutta. Das ist etwas Gehörtes und Gelerntes, gehört und gelernt, rezitiert. Und geht auf dem, ist also praktisch eine mündliche Übertragung. Sutta kommt von Hören und auch von der Faden darin. Hast du gestern schön gesagt, das was sozusagen die Outline. Aber das Wort Anta heißt sowas wie Ende oder Nur oder Begrenzung. Ein Suttanta wird deswegen Suttanta gesagt, weil es nur das Gehörte ist, nur vom Buddha gehört und nicht dazu erklärt, nicht dazu kommentiert. Das heißt ein Suttanta. Während ein Kommentar heißt Suttanta Vibhanga oder Vibhaga, ja, dann ist zu dem nur Gehörten noch eine Erklärung gegeben. Da wird die Sprache unterscheidet das schon, was ein Suttanta ist und was kein Suttanta ist. Deswegen ist das Patimokkha Sutta oder Suttanta besser gesagt, ist nur der Regeltext, den der Buddha gegeben hat, aber Suttanta Vibhanga, der erste Teil des Vinaya, ist die Erklärung und spätere Kommentierung dessen. Und dadurch unterscheidet sich der Suttanta oder Sutta, Suttanta Pitaka. Pitaka heißt Übertragung, Tradierung, also von Hand zu Hand geben. Der unterscheidet sich vom Vinaya, der danach entstanden ist, nach der Zeit des Buddha, und vom Abhidhamma, eine Schule, die noch später entstanden ist, in der systematisch aufgearbeitet wurde, was der Buddha gesagt hat. Eine Mordsleistung von wissenschaftlicher oder systematischer Arbeit mit definitiv tiefer Einsicht und tiefem Studium und tiefen auch Verwirklichung des Suttanta. Textes, aber mit der Absicht, etwas letztendlich darzustellen. Und daraus haben wir heute die Darstellung der Sutta. Ähnlich wie der Mahayana sagt, die erste Übertragung ist vorläufig und der Abhidhamma ist letztendlich. Diese Unterscheidung gibt es aber nicht beim Buddha. Der Buddha hat auch verweigert, bestimmte Dinge letztendlich festzulegen. Er hat gesagt, ich gebe euch nur, was hilfreich ist, um Nibbana zu erlangen, aber es gibt wesentlich mehr, was er kannte, aber es nicht leer. Es gibt eine Liste von Fragen, die hat er kategorisch nicht beantwortet. Also, aber da will ich nicht weiter darauf eingehen. Suttanta heißt also Begrenzung auf das vom Buddha Gehörte oder was das Gehörte. Das betrifft auch die ersten Arahants, die auch Suttas verfasst haben, auch Nicht-Arahants übrigens. Und dann ist gleichzeitig das Wort Suttanta auch eine Schulrichtung gewesen, die als Reformation gegen eine Abhidhamma-Schule entstanden ist. Die Sarvastivada-Schule, die hat in der alten Zeit gab es diese zwei starken Richtungen, was heute Theravada ist, die Vibhacivadins, die analytisch vorgingen, deswegen stark Abhidhamma praktiziert haben, und die Sarvastivada, die innerhalb des Abhidhamma gelehrt haben, alles ist, also die auch Zeitmomente, und das war eine bestimmte philosophische Ausprägung des Abhidhamma. Da ist eine Gruppe entstanden, die ist heute eigentlich nur bekannt als Sautrantika. Das ist die philosophische Ausprägung der Schule, weil sie so noch in dem, was sie hervorgebracht hat, von den Tibetern studiert wird, und es gibt ein Werk, das auf sie zurückgeht, der Abhidhamma Kosha Bhashya. Das ist ein Kommentar zu einer Kritik am Abhidhamma, der aber dadurch auch wie ein aber der Abhidhamma wirkt, weil nämlich alles angesprochen wird aus dem Abhidhamma, was die Vadas Schule vorkam. Und aus dieser Schule, die hieß Suttanta oder Sautantika, oder Sautrantika, sind ganz namhafte Leute hervorgegangen. Vasubandhu, Dinaga und viele andere. Dinaga ist der Begründer der buddhistischen Logik, und auf seiner Logik sind die ersten Algorithmen für Computer entwickelt worden. Dinaga habe ich schon gesagt, ganz hoher Gelehrter und ein Waldklostermönch. Vasubandhu hat diesen Abhidhamma Kosha Bhashya geschrieben. Das ist diese Kritik am Abhidhamma der Sarvastivada-Schule. Und die hatten genau das Anliegen, was wir heute auch haben. Die haben gesagt, man muss bei den Suttas bleiben. Man darf nicht in Dinge ausformulieren, die der Buddha nicht gegeben hat. Das sind wir übers Ufer gegangen. Und auch heute gibt es Buddhismus, der zu Recht Suttanta heißen müsste, zum Beispiel der Lehrredenkreis ist ein Beispiel, und Paul Debes, die es noch in der BGH gibt, die Schüler von Paul Debes treffen sich noch einmal im Monat, im ersten Samstag im Monat, und wir gehen da auch gerne hin und auch auf deren Wochenendtreffen. Die lesen nur die Suttas und studieren die leider nach einer sehr alten Übersetzung und leider jetzt nach den Erklärungen ihres Lehrers, deswegen sind sie nicht mehr jetzt Suttanta, weil sie jetzt Paul Debes Erklärung mehr studieren als die Suttas, aber die haben diese Tradition mit Paul Debes angefangen, nur nach den Suttas zu praktizieren. Und es gibt ganz viele ursprünglich buddhistische Gruppen, die sich vielleicht manchmal urbuddhistische oder ursprünglicher Buddhismus oder Pali-Buddhismus nennen, aber Suttanta ist das passendste Wort, weil es ist nur auf die Suttas bezogener Buddhismus. Und hier stehen jetzt 7 Gründe, warum aus wissenschaftlicher Sicht das Praktizieren der alten buddhistischen Überlieferung nach Dosetanta die richtige ist. Und einmal bezieht sie es auf die Tradition, einmal auf die Exegese und einmal auf die Hermeneutik. Tradition ist nicht die Tradition einer Schule, sondern im wissenschaftlichen Sinn ist das das Tradieren oder Überliefern von Texten oder von Praktiken oder von Verständnis, das Tradieren, Weitergeben. Ne? Und da ist der erste Grund die Herkunft. Und ich habe das schon alles schön vorformuliert, damit das zügig und schnell geht. Der Grund, warum die Pali-Suttas, und wir die praktizieren, ist, weil die Pali-Suttas gehen unbeschritten auf den historischen Buddha und seine ersten Schüler zurück und wurden von ihm selbst als der Maßstab eingesetzt. Das habe ich schon erklärt. Und das ist unumstritten, wissenschaftlich unumstritten. Und das ist auch unumstritten bei anderen Schulen, dass die Ältesten, dass man nicht dichter an den historischen Buddha rankommt als die Pali-Suttas. Und es sind auch die einzige Übertragung, die noch einen Pali-Dialekt, einen Prakrit, eine Umgangssprache, aus einer Umgangssprache praktisch erhalten ist und nicht sanskritisiert wurde, was mindestens 100 Jahre nach dem Buddha erst anfing, die von Panini vereinheitlichte vedische Sprache Sanskrit hat sich erst 100 Jahre nach dem Buddha als Schrift, als Fest, also als Gelehrtensprache durchgesetzt. Und der Buddha wurde sogar gefragt, sollen wir das nicht Vedi, also sanskritisieren oder in vedischer Hymnen verpassen? Und Buddha hat gesagt, nein, in der Sprache, in der die Leute jetzt sprechen. Und wir haben zum Glück diese Sprache noch, die wie ein Dialekt von Ort zu Ort nur kleine Unterschiede hat und von allen Indern verstanden wurde und auch bis heute leicht zu verstehen ist für Inder, diese Pali-Sprache. Pali heißt übrigens nur der Text, wie die Sprache wirklich heißt, gibt es keinen Namen. Also es gibt ein paar Vermutungen, aber es ist wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Dialekten. Das heißt, der Text heißt Pali, also die Sprache der Texte, Bhasa Pali, wurde dann irgendwann irrtümlich in die Sprache Pali übertragen. Der zweite Grund ist die sogenannte Rezeptionsgeschichte, das heißt, wie die Dinge aufgenommen und weitergegeben wurden, besonders aufgenommen, wie sie rezipiert wurden. Und da ist es so, dass die Suttas in einer ungebrochenen Überlieferung seit der Zeit des Buddhas rezitiert, studiert und praktiziert wurden. Und das ist eines der wichtigsten Kriterien in der historisch-kritischen Forschung, dass man nicht sagen kann, ich habe hier ein Zettelchen im Sand gefunden und danach müsste das alles korrigiert werden, sondern dass man fragen muss, okay, wer hat das benutzt und wie wurde das angewandt und wie wurde das rezipiert und von anderen verstanden? Hat das eine Rezeptionsgeschichte oder hat das keine? Ja, wenn es die Agamas haben keine Rezeptionsgeschichte. Es gibt keine Schulen in Indien, in China, die diese Texte ungebrochen praktiziert, studiert und angewandt haben, sondern die werden jetzt wiederentdeckt. Die sind in der großen Bibliothek, in der Sammlung des Taisho, der chinesischen Übersetzung, sind die drin. Die sind auch bei Chinesen bekannt als dort drin. Und Thich Nhat Hanh hat die zum Beispiel auch herangezogen, als er sein Buch geschrieben hat über den, wie Siddhartha ein Buddha wurde. Aber diese Texte gehören in China keiner Schulrichtung an, die die ungebrochen studiert und weitergibt, sondern die sind einfach Übersetzungen im Regal. Deswegen die Rezeptionsgeschichte der Agamas spricht gegen die Agamas. Während die Rezeptionsgeschichte der Pali-Texte sehr für die Pali-Texte spricht, weil die ungebrochen rezitiert, studiert und praktiziert wurden und das ungebrochen seit 2600 Jahren. Der nächste Abschnitt ist über die Frage der Exegese, das heißt Textanalyse. Da geht man an Texte ran und analysiert die Sprache, die Verwendung der Worte, wo es irgendwo anders ähnlich geschrieben wird, um sozusagen das von der Übersetzungsseite her richtig zu verstehen. Und da zählt erstmal das sogenannte Kohärenzkriterium, das hat Gerd Theissen mal als als Kriterium eingeführt. Das heißt, die Dinge müssen in sich stimmig sein, um gültig zu sein. Ja? Und dürfen sich nicht widersprechen, sonst muss man das in die Grauzone stellen. Ja? Wenn Dinge sozusagen wie beispielsweise in den Agamas und noch mehr in den Mahayana-Suttas, und dadurch bin ich eigentlich zu den alten Suttas gekommen, weil in den Mahayana-Sutras sind so viele Widersprüche und unterschiedliche Konzepte, die sich so widersprechen, dass man eigentlich nur bei einem bleiben kann. Und die sagen auch oft, bleib nur bei mir, kopier nur mich, und da hast du einen großen Gewinn, aber alles andere brauchst du nicht, weil die widersprechen sich so sehr. Also inhaltlich, in den Aussagen, und das Erschreckende an den Pali-Suttas ist, Entdeckung haben Philologen gemacht während der Kolonialzeit in Sri Lanka, wie Rhys Davies und Oldenburg aus Deutschland und Stede und so weiter, Indologen und Sanskritologen haben die Entdeckung gemacht. Diese Texte widersprechen sich nicht. Das ist der Hammer, die widersprechen sich nicht. Über 40.000 Suttas, die sich Inhalt nicht ergänzen, aber nicht widersprechen. Die haben gesagt, selbst für Wissenschaftler, hat Rhys Davies geschrieben und Oldenburg, bei allem Wunsch, da Widersprüche zu finden, wir finden sie nicht. Wir kapitulieren. Und dadurch sind die quasi textgläubig geworden. Die haben angefangen, das in den Westen zu bringen. Und erstmalig diese Texte, die waren nicht mal für Singhalesen zugänglich. Es gibt noch bis heute keine gängige singhalesische Übersetzung, nur englische. Also die Pali in Englisch aufgeschrieben. In singhalesischer Schrift ist noch nicht mal zu Ende aufgeschrieben. Die haben die zugänglich gemacht, weil das so eine wahnsinnige Entdeckung war, dass auch historische Dinge mit bekannten anderen Überlieferungen vergleichbar sind. Das ist ein Mordsfundus für die Ideologie gewesen. Und diese Texte sind inhaltlich extrem kohärent. Also wir sagen, die widersprechen sie nicht, sondern die ergänzen sich. Und diese Entdeckung macht man, wenn man durch diesen Textkorpus durchliest, dann ist man baff, wie gleichbleibend diese Lehre ist. So, sie sind in sich und zueinander stimmig, logisch und überzeugend, obwohl ihre Herkunft zeitlich und örtlich variiert und der Textkorpus äußerst groß ist. Das ist ein historisch-kritisches Merkmal für die Authentizität eines Textes. Das vierte Merkmal ist die Verifizierbarkeit. Verifizierbarkeit heißt natürlich, dass man es überprüfen kann, dass es kein Geheimwissen ist. Sie sind heute, der Unterschied, sie sind erst seit ca. 150 bis 200 Jahren überhaupt zugänglich. Und zwar durch Westler, die in Sri Lanka ursprünglich das Christentum den barbarischen, heidnischen Buddhisten beibringen wollten. Die haben gemerkt, das können sie nur machen, wenn sie sich mit der buddhistischen Lehre beschäftigen, haben Pali erforscht und haben dann Streitgespräche führen wollen, weil die Leute waren nicht so überzeugt. Die Buddhisten waren alles davon, ja, ihr könnt unseren Tempel gerne für eure Versammlung benutzen, wurden auch von der Politik mehr eingeschränkt in den Rechten der Buddhisten, weil in der Kolonialzeit die Engländer, die waren natürlich missionarisch unterwegs. Und irgendwann haben die Buddhisten gemerkt, oh, die wissen wirklich nicht viel von der Welt, die Christen, und haben dann gesagt, ja, kommt zurück. Und dann mit der Zeit ist dann wissenschaftlicher Austausch entstanden. Die wurden in Englisch erzogen, mussten das Christentum lernen und haben das Christentum mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Da gibt es eine ganz berühmte mehrere Tage Disputation zwischen buddhistischen Mönchen und christlichen Missionaren, ganz gebildeten. Die dachten, sie könnten den Buddhismus mal so aushebeln. Aber die sind ausgehebelt worden. Und aufgrund dieses Aushebeln ist die theosophische Gesellschaft entstanden übrigens. Das ist in England bekannt geworden. Aber das führt natürlich ein bisschen zu weit. Tatsächlich ist so, erst seit dieser Zeit durch die Engländer sind diese Texte langsam auch Laien zugänglich geworden. Vorher, muss man ehrlich sagen, war es Mönchswissen pur. Nur in allen buddhistischen Traditionen. Aber seit ca. 150 bis 200 Jahren ist erstmalig allen dieser Text zugänglich geworden. Und das war nur zur Verbesserung des Buddhismus. Das war sehr, sehr positiv, weil natürlich im Buddhismus schon gewisse monastische Strukturen auch in Verbindung mit dem Staat protektioniert und geschützt waren. Und es gibt so eine elitäre Wissensvereinigung von Experten und Laien konnten da eigentlich nicht ran. So, sie sind heute jedem zugänglich und ihre Sprache ist überprüfbar, erlernbar und relativ gesichert. Relativ insofern, dass Sprache immer aus dem Kontext eines gewissen Werkes übersetzt werden muss. Die Pali-Übersetzungen, die wir haben, die Wörterbücher, sind leider inklusive aller späteren noch 200, 300, 400, 500.000 Jahre später verfassten Pali-Texte, wo die Sprache dann von der Tradition verändert wurde. Es ist so ein einheitliches Wörterbuch, aber es ist möglich und daran arbeiten viele sehr erfolgreich, also sogar einfache Menschen wie mir möglich, die ursprüngliche Bedeutung zu gewinnen durch das Lesen dieser Texte. Sie sind kein Geheimwissen von Spezialisten, sowohl Mönchen als auch Wissenschaftlern. Und dieses Kriterium ist enorm wichtig, weil wenn jemand etwas anbietet als Weg zur Wahrheit oder als Wahrheit, dann muss es überprüfbar sein. Ja? Das ist ein buddhistisches Kriterium. Der Buddha hat gesagt, prüfe selbst, welche Auswirkungen das hat. Folge, wie du gestern gelesen hast, nicht jemanden aufgrund von Überlieferungen, Texten oder weil er unser Lehrer ist. Also der Buddha hat auch gesagt, also ihr müsst das für euch selber verwirklichen. Ne? Ihr könnt mich lügen oder Wahrheit strafen. Das ist für Buddhisten ein enorm wichtiges Kriterium. Und deswegen ist der Zugang zum Dhamma und die Überprüfbarkeit des Dhamma ein Kulturgut, das wir nicht wieder abgeben wollen in die Hände von sehr wenigen, die über 10 Jahre in chinesische Dialekte gelernt haben und sagen, ich habe den Zugang, es müsste eigentlich ganz anders heißen. Das ist gegen das Wesen des Buddhismus. Ja, diese Texte, wenn sie müssen für viele zugänglich sein. Und Menschen, die sagen, ja, ich habe da eine chinesische Quelle aufgetan und nur Spezialisten können das überprüfen, ist das nicht brauchbar. Ja? Und es wird zunehmend aber übersetzt und es ist unbrauchbar, weil diese Texte so in sich widersprüchlich sind und eigentlich kein Kriterium sind. Eine andere Geschichte ist, dass der nächste Punkt die Gattungsgeschichte, also die Pali-Texte sind in ihrer Textgattung anderen indischen Überlieferungen vergleichbar. Zum Beispiel der Arya-Vers, die Versform Arya-Vers, ne, eine sehr alte Versform. Warum? Man kann vergleichen, aha, die Inder haben so bestimmte Dinge formuliert und mit Worten gespielt, um eine Versform zu erreichen. Aha, das ist vergleichbar mit anderen Überlieferungen. Ja, es gibt da Gattungsforschungen von vielen Indologen und man kann die ganzen Formen, Textgattungen im Pali-Kanon kann man sehr gut vergleichen mit anderen indischen Überlieferungen. Und das ist bis in die Neuzeit, wer sich mit Indien beschäftigt, ist das sehr zugänglich. Und sie sind geschichtlich man kann sie zuordnen und sie sind trotzdem auch sehr lebensnah, weil die sehr pragmatisch abgefasst waren. Also zuzuordnen, insofern geschichtlich zuzuordnen, man hat durch die Pali-Texte eigentlich erst die Geschichte Indiens richtig verifizieren können und durch die Geschichte Indiens konnte man die Pali-Texte verifizieren. Man konnte durch die buddhistischen Überlieferungen eigentlich die ganze indische Geschichte erst wirklich verifizieren. Und das in beide Richtungen. Die indische Geschichte hat wiederum auch den Buddhismus ins richtige Licht gestellt. Das hat sich sehr gut ergänzt und das ist bis heute sehr schön. Es hält sozusagen viel im Stand. Zur Gattungsgeschichte oder zu diesem Punkt gehört eigentlich man nennt es auch Formgeschichte in der historischen Forschung. Also wenn man einen Text liest, muss man sagen, okay, war das jetzt eine mündliche Rezitation oder ist hier was gedichtet worden? Es ist sehr wichtig, dass man das unterscheiden kann. Und das ist im Pali-Kanon, dadurch, dass es Pali erhalten ist, möglich. In Übersetzung nicht mehr. Das ist ein weiteres Kriterium, warum die Agamas nicht hilfreich sind, weil die Agamas die Formgeschichte nicht mehr zulassen. Die sind übersetzt und übertragen ins Chinesische. Und die lassen sich nicht mehr, es lässt sich nicht mehr erkennen, aus welcher Textgattung das geboren ist. Beim Pali ist es aber sehr wohl möglich. Man kann Pali genau erkennen, hier ist was angedeutet, im Englischen Pin, ein Wortspiel. Man kann das richtig herauslesen, das ist ein Wortspiel hiermit aufgrund des Versmaßes und so weiter. Buddha hat auch selber viel Wortspiele benutzt. Jemand hat was gesagt und hat dieses Wort benutzt, um diesen Menschen von einem Fehler zu überführen, von einem Denkfehler, einem konzeptionellen Fehler, weil ihn dadurch zum Dhamma geführt. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Auch so Wortspiele wie zum Beispiel, oder nicht Wortspiele, aber Anklänge wie, warum heißen die Brahma Viharas, das hat einen kulturellen Hintergrund. Ja. Warum heißen die Kandas, Kandas? Warum, da gibt es viele Anklänge in den Upanishaden und in den vedischen Texten und man weiß genau, woher bestimmte Formulierungen kommen. Auch die vedischen Texte sind zum Teil rezitiert in den Pali-Texten. Der Buddha verweist manchmal auf das Wissen der Brahmanen und leitet davon was ab. Wir haben zum Beispiel die drei höheren Wissen, Tevicha. Das war ein Fachbegriff bei den Brahmanen für die drei Vedas, die jemand auswendig kennen muss. Der Buddha hat das neu formuliert. Die wirklichen drei Wissen sind, dann hat er daraus was anderes gemacht. Die Khandas ist ein Wort, was jeder verstanden hat. Gruppierungen von Erfahrungen. Dann die Namen von Brahma, der Nama Rupa, das Benennen einer Form und so weiter, das ist alles ableitbar von anderen Traditionen. So, der sechste Grund ist im Bereich der Hermeneutik. Hermeneutik ist Interpretation, wie man etwas auslegen sollte, wie man es zu verstehen hat. Ne? Also nicht nur die Textbetrachtung, sondern die Auslegung, was uns dann mehr betrifft heute. Und da ist das erste Kriterium die Wirkungsgeschichte. Die Wirkungsgeschichte heißt, welche Wirkung hatte denn diese Übertragung auf bestimmte Menschen vor uns? Das sagt uns was über ihre Herkunft, über ihre Bedeutung, über ihren sogenannten Sitz im Leben. Das ist ein Bultmannscher Begriff. Welchen Sitz im Leben der Menschen hatte diese Übertragung, diese Überlieferung, diese Tradierung? Und das gibt manchmal mehr Aufschluss über die Bedeutung des Textes und ihre Herkunft und ihre Absicht, als wenn man ihn isoliert von irgendeinem Gebrauch sieht. So, die Wirkung dazu habe ich aufgeschrieben, nach ihnen, also den Suttas, haben unzählige Praktizierende das höchste Ziel der Arahantschaft verwirklicht. Sie haben einen festen Sitz im Leben eines 2600 Jahre alten Jahre bestehenden, noch intakten Sangha, nämlich dem Mönchsorden. Und jetzt werde ich euch was verraten, was ich bahnbrechend finde. Die älteste demokratische Gemeinschaftsordnung, die je überlebt hat, ist der Patimokka. Also der Vinaya. Der Patimokka, das ist nicht die Ansicht von Buddhisten, das ist historische Forschung. Es gibt keine bestehende Gemeinschaftsordnung, die noch immer genauso verwendet wird und funktioniert wie die Patimokka-Regeln für den buddhistischen Sangha. Das ist phänomenal. Und die sind gleichzeitig noch kommunalistisch, die sind also praktisch kommunal, die begründen ein Kommunalwesen, die sind demokratisch und zwar absolut demokratisch, mit allen Regeln von Antragstellen, Aussprache und Abstimmung. Obwohl sie im Sangha nicht mehr demokratisch angewandt werden, werden sie trotzdem so tradiert, sind basisdemokratisch und gleichzeitig traditionserhalten. Das ist für Juristen ist das ein Fundus an Erkenntnis, wie sowas entstehen konnte, dass das überlebt hat. Es gibt keine andere Gemeinschaftsordnung, die überhaupt mehrere Generationen überlebt hat. Also nicht mal in den christlichen Orden, die ja auch ihre Gründer hochhalten. Benediktus hat zum Beispiel Regeln aufgestellt, die wurden sehr bald uminterpretiert, neu geschrieben und weg sind sie. Ja, es gibt keine, ich muss das nochmal wiederholen, Gemeinschaftsordnung, kommunale, wenn man so will, Gesetzgebung könnte man auch sagen, oder Konstitution, die jemals so lange überlebt hat und noch intakt ist. Das spricht enorm für die Brauchbarkeit dieser Regelungen, obwohl die schwer auch zu verstehen sind, manchmal anzuwenden. Und die sind immer noch intakt. Wo diese nicht mehr intakt sind, sprechen wir von einem nicht bestehenden Sangha. Und die sind noch intakt, auch wenn sie in individueller Weise oft korrumpiert werden, sind sie institutionell noch intakt. Das ist phänomenal. Und was noch wichtiger ist, ist, dass seit dem Buddha bis heute, Menschen durch das Praktizieren des Dhammas, so wie der Buddha ihn gelehrt hat, der historische Buddha Gotama, wenigstens ihr Leben phänomenal verbessert haben, aber auch viele von ihnen das höchste Ziel, die Arahantschaft, verwirklicht haben, bis heute. Es gibt keine Zeit in der Geschichte des buddhistischen Sangha oder des Buddhismus, der buddhistischen Lehre, wo nicht danach praktiziert wurde, wo das nicht rezitiert, nicht studiert und nicht weitergegeben wurde oder komplett revidiert und ausgestorben ist. Wo das passiert ist, ist dann auch der Buddhismus da ausgestorben. Aber wir haben immer noch eine ungebrochene Linie. Und das betrifft alle Schulen. Alle buddhistischen Schulen sind sich in den grundbuddhistischen Übertragungen ja einig. Der Mahayana hat die 37 Bodhipakkhi-Dhammas als Grundlage, die vier edlen Wahrheiten, den achtfachen Weg, auch wenn andere Praktiken wie die Bodhisattva-Praxis der Paramita im Mahayana wichtiger betont wird, ist trotzdem die Paramitas beinhalten, die nicht auch vom Buddha sind, trotzdem den stufenweisen, graduellen Weg im Buddhismus. Die spiegeln das wider. Die sind keine Korruption, sondern eine andere Darstellung bezogen auf andere, die sind später geschrieben worden, aber die reflektieren die buddhistische graduellen Weg wieder, sind kein Widerspruch mit dem buddhistischen Lehrer. In der Praxis der liebevollen Güte sind wir uns alle einig. In Praxis von Shinne im Tibetischen, Shamatha im Sanskrit und im Samatha oder Anapanasati in unserer Tradition sind sich alle Schulen wissen, dass der Buddha auf der Atemmeditation beruhend, auf dem Samadhi beruhend, durch Kontemplation und Beruhigung der Sinneseindrücke die Jhanas entwickelt hat, Dhyana, daher kommt der Name Zen, Jhan, Jhana. Wir sind uns in allen buddhistischen grundlegenden Lehren, in allen Traditionen ja einig, nur nicht mit den späteren Anwendungen und Betonungen. Und das ist phänomenal. Das ist durchgehend praktiziert worden und hat durchgehend Früchte gebracht, ganze Nationen verändert. Ja, es gibt heute noch Königreiche, die im Buddhismus an erster Stelle stehen, wie Thailand und Burma, Sri Lanka mit Einschränkung. Und es gibt Völker wie die Tibeter, die zwar ihres Landes beraubt sind, die Tibeter gibt es ja nicht mehr als Nation, aber die Tibeter alle würden immer noch sagen, Buddhismus ist unsere Hauptreligion und die praktizieren immer noch, die schützen diese Übertragung. In China ist es offiziell ausgerottet worden, aber es gibt chinesische Gruppen, die das immer noch pflegen, es gibt koreanische Gruppen, die das pflegen und so weiter. Und es gibt unter all diesen Gruppen noch Menschen, die hohe Verwirklichung erreichen. Dass diese Wirkungsgeschichte ist ein wahnsinnig wichtiges Kriterium für die historisch-kritische Beurteilung. Und das Letzte, damit schließe ich, ist die sogenannte Akzeptanz, also die Aufnahme. Ja? Und zwar nicht im Sinne von, wie hat man das, wie ist das zu mir gekommen, sondern wie wurde das umgesetzt, welche Zustimmung hat das bekommen, weil letztendlich sind diese Texte und Überlieferungen nur dann sinnvoll, wenn sie irgendwas Positives bewirken. Und das kann man schon daran ablesen, ob sie eine Akzeptanz haben. Ja? Man kann sagen, wenn 100 Leute von 100 Leuten 99 was ablehnen, dann ist wahrscheinlich irgendwas nicht gut daran. Ne? Das ist schon ein Kriterium. Auch wenn man nicht der Masse folgt innerhalb der buddhistischen Schulen, ist das definitiv wichtig. In der Menge der Ratgeber liegt Weisheit. Und man befragt auch heute viele Lehrer zu irgendwas und sagt, okay, was die meisten sagen, da sollte man vielleicht dann mal hinschauen. So, da habe ich geschrieben, sie werden von allen, die Suttas werden von allen buddhistischen Schulen und Traditionen als die ältesten, authentischsten Texte, die das Wort des Buddha, Buddha Vajana genannt, enthalten, angesehen, sind und sind in vielen Ländern autoritativ und von der Forschung und Neuzeit bestätigt und akzeptiert. Da habe ich gleich viele Gedanken in eins hineingebracht. Alle buddhistischen Schulen, das hast du gestern so schön vom Dalai Lama auch aufgeführt, wissen, dass die ältesten Texte, das Dichteste, was es gibt, um an den Buddha heranzukommen, diese Pali-Überlieferung ist. Da sind sich alle einig. Alle buddhistischen Traditionen. Es gibt neuerdings auch einen Theravada-Pali-Kanon in Korea. Traditionell eher Mahayana. Die haben den adoptiert, weil der so kostbar ist. Die Tibeter fangen an, den Pali-Kanon, den sie jahrhundertelang ja nicht kannten, zu studieren, weil der so wertvoll ist. Weil der nämlich vieles, was sie gehört haben durch den Abhidharma, belegt. Und darüber hinaus, also nicht klar, es gibt Länder wie Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Vietnam, die traditionell den als autoritativ erklärt haben, gesagt haben, deswegen lassen wir auch andere Überlieferungen erst gar nicht zu, weil das ist gesichert. Und die Forschung, die moderne Forschung und die Neuzeit, damit meine ich Geschichtsarbeiten zur Ideologie in der Neuzeit, haben die Pali-Überlieferung als authentisch bestätigt. Ja. Also auch Menschen, die nichts mit dem Buddhismus am Hut haben, stimmen damit überein, dass das authentische Überlieferungen sind, dass das die größte Glaubwürdigkeit hat. Und das sind für mich sieben enorm überzeugende Gründe, warum wir Suttanta praktizieren sollten. Ja? Warum wir uns nicht verlieren sollten in sogenannten Comparative Studies of Early Buddhism. Schön ausgedrückter Titel, aber es heißt vergleichende Studien des frühen Buddhismus. Und damit meint man alles, was irgendwie eine Herkunft hat aus dem frühen Buddhismus, wie die Agamas, bestimmte Sanskrit-Texte. Und Pali ist ja nur einer davon. Das ist nicht die richtige Bewertung, weil nach der historisch-kritischen Methode die Texte auch in ihrer Herkunft, in ihrer Bedeutung, ihrer Wirkungsgeschehen, Kohärenz, all diesen sieben Gründen, die ich gerade genannt habe, bewertet werden müssen. Man darf nicht sagen, wie neuerdings jemand lehrt, oder nicht nur einer, und das gerade unter Pali-Buddhismus, also auch im Theravada eine große Akzeptanz. Wir haben zum Beispiel hier so und so viel Satipatthana Sutta und die sind sich in vielen Punkten uneinig. Gut, nehmen wir doch einfach das, was alle gemeinsam haben und das ist dann so ein Minimum an gesicherten Sachen. Dann würde man der Überlieferung etwas wegnehmen. Und umgekehrt, wenn man Texte nebeneinander stellt, okay, sie sind ziemlich ähnlich, aber hier ist ein kleiner Punkt, den ich glaube, der erscheint mir logischer zu sein. Das ist nicht korrekt, weil man muss auch bewerten, dass diese Textüberlieferung unsicher ist, dass sie nicht praktiziert wurde, dass man ihre Herkunft nicht kennt, dass man einen abgeschriebenen Text hat und dass es keine lebendige Übertragungslinie dazu gibt. Wenn man das nicht macht, dann würde man sozusagen das Ganze verwischen und verwässern. Andererseits haben diese Studien auch ihre Relevanz, weil sie in größten Teilen einfach bestätigen, was im Pali-Kanon überliefert ist. Das ist meistens, bestätigen die das. Aber die haben schon auch ihre Relevanz, insofern, dass natürlich in dieser Pali-Überlieferung auch vieles dazugekommen ist und Editierung stattgefunden hat und Dinge verlängert wurden und ergänzt wurden. Ja, zum Beispiel besonders im Digha Nikaya, den du schon gelesen hast, gibt es viele Mythologie, die damit eingeflossen ist, die man manchmal mit den Händen greifen kann. Hier fängt ein Sutta an vom Buddha über ein Thema und plötzlich ist eine Geschichte von später Maitreya dazwischen gehauen und da steht genaue Vorhersagen, wo er wann was tut und plötzlich geht das Sutta wieder weiter über die Belehrung und wenn das nur einmal vorkommt, dann kann man ziemlich sicher sagen, da ist ein Einschub Und diese Einschübe gibt es im Pali-Kanon, aber die sind mit den Händen greifbar. Und die sind eben nicht kohärent. Oder wenn es zum Beispiel irgendwann, gibt es mal im Anguttara Nikaya verderblich frauenfeindliche Aussagen. Aber wenn die vereinzelt auftreten und man sieht, dass die irgendwie nicht zum Rest, was der Buddha vielfach gesagt hat, passen, dann kann man die in die Grauzone stellen. Dann gibt es auch im Anguttara Nikaya plötzlich ein Sutta, das wie die Mahayana Suttas damit anfängt, dass ein Trilikosmos von Universen sich öffnet und Buddhas aller Zeiten das Licht herschicken und dann fängt der Buddha an, in der Erhabenheit auf einem Lotus und so weiter. Und da weiß man, das ist nicht der Stil, das kennt man nicht von anderen Suttas, das ist wahrscheinlich ein Einschub. Und in den Agamas sind es wilde Einschübe, im Pali kann man sie sehr leicht identifizieren. So diese Textforschung hat schon ihren Gültigkeit und auf wissenschaftlicher Ebene ist die absolut nicht nur gerechtfertigt, ist notwendig. Aber für unsere Praxis, wenn wir uns nicht beschränken auf eine Übertragung, dann gehen wir verloren. Und jemand, der im Zen, in einer Zen-Schule bei einer einzigen Übertragung bleibt, wäre glücklicher dran als ein Pali-Sutta-Praktizierender, der sich verliert in den neuen Studien der wissenschaftlichen Textvergleiche. Und deswegen heißen wir Suttanta, weil wir bleiben bei dem, was auch von dem Buddha praktisch nur Sutta, nur gehört ist. Und damit fahren wir richtig gut. Ja, Sela, das war, was ich heute mal postulieren wollte. Ich danke euch fürs Zuhören. Ja, das heißt, wir sollten jetzt erstmal abschließen. Akasata Jabumata Devana Maidika Punyantam Anumoditva Chirang Rakantu Sasanam Itavata Jamhihi Sampadang punya sampadang sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya akasata jabhumata devanagamayidika Punyantang anumoditva chiram rakantu desanam itavata jamhihi sampatang punya sampadang sabbe buddha anumodantu sabba sampatti siddhiya Akasata jabumata devanagamayidika punyantang anumoditva chirang rakantu mang parang itavata jamhihi sampatang punya sampadang Sabbi satta anumodantu sabba sampatti siddhiya.